Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf einem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Out. Heute geht es um das Thema Material, um Schläge, um Beseitung, um alle möglichen Parameter, die es bei der Schlägerauswahl zu beachten gibt. Und zu Gast ist dazu Markus Harnack von MyRacket. MyRacket ist ein Startup-Unternehmen, das sich damit beschäftigt, Schläger individuell zu konfigurieren und auf den Spieler anzupassen. Und was es damit auf sich hat, das hörst du jetzt. Viel Spaß dabei. So, guten Morgen, Markus. Herzlich willkommen bei Inside Out.
Servus, Christoph. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt, was kommt.
Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch von uns über das Thema MyRacket und alles Mögliche rund um das Thema Schläger, Beseitung, Ausrüstung. Mhm. Lass uns vielleicht genau damit starten. Was ist MyRacket?
MyRacket. Ist ein junges Startup, das wir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gegründet haben und das sich verschrieben hat, das Thema Tennisschläger komplett neu zu denken. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das machen wir sicherlich später nochmal, besteht es eigentlich aus zwei großen Punkten. Das eine ist, dass wir zwei Arten von Schlägerfittings anbieten. Das bedeutet, einmal online oder auf dem Platz können wir herausfinden, was für Parameter eines Tennisschlägers optimal auf den jeweiligen Spieler, auf die jeweilige Spielerin zutrifft. Also, dass der Schläger sich wirklich dem Spiel des Spielers anpasst. Und der zweite Punkt ist, dass wir unsere eigenen Schläger entwickeln, produzieren und tunen. Das heißt, wenn wir das optimale Fitting-Ergebnis von einem Spieler haben, können wir auch den Schläger exakt so machen und auch multiple vervielfältigen. Also wenn jemand dann 2, 3, 4 Schläge hat, garantieren wir auch, dass die exakt gleich sind. So mal ganz grob.
Okay. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das macht man ja nicht so aus einer Laune heraus, so ein Unternehmen zu gründen. Da steckt ja viel Wissen dahinter, was sich erstmal angeeignet werden muss. Und der Markt ist nicht der leichteste, ist hart umkämpft. Und ihr habt jetzt so eure Lücke gefunden. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie habt ihr vor allem euch das ganze Wissen dann irgendwie angeeignet rund um dieses Thema?
Ja, gute Frage. Ich sag mal, es war wahrscheinlich eher so ein schleichender Prozess. Also Steffen, mein Mitgründer und ich, spielen seit wir klein sind Tennis, haben früher auch in der Jugend relativ hoch gespielt. Ich sag mal, wir haben die Probleme, die wahrscheinlich die meisten Tennisspieler haben. Man hat irgendwann mal mit einem Tennisschläger angefangen, hatte vielleicht danach das Nachfolgemodell gespielt. Und vor 2, 3, 4 Jahren hat man es auch wieder unterhalten, weil für uns beide eigentlich die Zeit war für einen neuen Tennisschläger und haben uns auch mal überlegt, hey, was passt denn eigentlich für uns? Und haben uns dann so ein bisschen, wie man halt klassisch recherchiert oder auch in diversen Tennisshops gewesen. Und gemerkt, es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Auswahlprozess, was für ein Tennisschläger für mich persönlich perfekt passt. Und parallel wissen wir aber von anderen Sportarten, also ich sage jetzt mal beispielsweise Golf, wo so ein Schlägerfitting schon sehr etabliert ist. Man sagt, da sind ungefähr 25% von allen Golfschlägern sind schon auf die Spieler persönlich angepasst. Und so kam eigentlich so die ganze Idee zum Laufen, dass wir gesagt haben, hey, da gibt es nichts, das muss doch irgendwie besser gehen. Und wenn es halt nicht gibt, haben wir gesagt, komm, lass uns mal schauen, vielleicht können wir da ein bisschen was draus entwickeln und schauen, auch ein bisschen abschauen von anderen Sportarten, wo das schon professionell und gut gemacht wird. Vielleicht ist es auch beim Tennissport möglich. Und so war dann irgendwann mal die Idee geboren. Und wie du gesagt hast, das ist natürlich ein neues Feld. Dann fängt man an, sich mit den ganzen Schlägern, mit den Parametern, mit von einem Tennisschläger zu befassen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, da ist eigentlich unglaublich viel Potenzial, das man vielleicht vorher, obwohl man sehr viel und intensiv gespielt hat, gar nicht so wahrgenommen hat. Sei es jetzt beispielsweise die Parameter von einem Tennisschläger, die das Spielgefühl doch unglaublich beeinflussen. Also ich rede jetzt beispielsweise von Länge, von Schwunggewicht, vom Gesamtgewicht, von der Balance, aber auch von der Bespannung, von der Bespannungshärte. Gibt es eine Vielzahl von Parametern, die eigentlich im Zusammenspiel optimal passen müssen. Und wir haben eben, wie gesagt, nichts gefunden, das uns da unterstützen kann und haben dann entsprechend angefangen, uns da ein Konzept zu überlegen, ja, wie man irgendwie datengetrieben und objektiv das für einen, ja, für einen Tennisspieler, für eine Tennisspielerin auslegen kann. Im ersten Schritt sicherlich für uns ganz egoistisch gedacht. Und nachdem wir uns mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht haben und gemerkt haben, hey, ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Lass uns das mal ein bisschen vorantreiben, weiterdenken. Dann war das so ein Prozess über ein Jahr, anderthalb Jahre, wo wir auch mit vielen anderen Menschen gesprochen haben, die jetzt in anderen Sportarten sowas schon bereits anbieten. Also wie gesagt, Golf hatte ich schon erwähnt, aber ich sag mal, beim Laufen, Laufanalyse ist ja auch schon mittlerweile Standard, aber auch beim Fahrrad oder beim Reitsport. Also man kann eigentlich ganz, ganz viele Sportarten aufzählen, die da im Vergleich zum Tennissport schon wesentlich weiter sind. Da haben wir uns dann unterhalten, konnten da sicherlich auch die ein oder andere Ideen adaptieren, wie man eben auch so einen Fitting-Prozess, Auswahlprozess objektiv und datengetrieben entwickeln kann. Und ja, das mündete dann, wie gesagt, im März denn letzten Jahres in der Gründung von MyRacket und einem Online-Fitting, wie wir es nennen. Das heißt, dass der Kunde hat dann quasi zwei Möglichkeiten. Einmal online über einen sehr detaillierten Fragebogen, der die Technik von einem Spieler, das Level von einem Spieler, aber auch die körperlichen Gegebenheiten von einem Spieler berücksichtigen und daraufhin eine optimale Schlägerkonfiguration auf die Parameter, die ich vorhin schon erwähnt habe, auszulegen. Das zweite haben wir dann gemacht mit einem On-Court-Fitting, wo wir gesagt haben, komm mit uns auf den Platz. Wir testen die unterschiedlichen Parameter von einem Tennisschläger unabhängig voneinander in einem Blind- und einem Halbblind-Test. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst wird es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Aber wir versuchen dann einen sehr wissenschaftlichen Ansatz zu fahren, auch auf dem Platz, wo wir die unterschiedlichen Parameter von Tennisschläger separat voneinander testen und im Anschluss von dem Fitting dann eben die optimale Symbiose oder die Kombination aus den einzelnen Parametern zusammenstellen können. Und da wir dann gemerkt haben, okay, ist es natürlich schön zu wissen, was der jeweilige Spieler für einen Schläger braucht. Aber am Ende muss es ja auch noch einen Schläger geben, der so gemacht wird. Und da auf dem Markt, wie gesagt, ja, fast eigentlich nur Ware von der Stange zur Verfügung steht, haben wir gedacht, Mensch, dann müssen wir halt unsere eigenen Schläger entwickeln. Und ja, so ging es dann Stück für Stück weiter, mit wo man viel getestet hat, viel gemacht hat und ja, jetzt sind wir bereit.
Okay, das war ja wahrscheinlich der komplizierteste Schritt dann, wenn es dann wirklich um die Produktion geht, ne? Das Ganze drumherum aufzubauen und zu entwickeln, ist wahrscheinlich dann für euch der aufwendigste Schritt gewesen.
Ja, vor allem zeitlich sehr, 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 sehr aufwendig. Also ich sag mal, generell den Fitting-Prozess war auch sehr, sehr viel, ja, Denkarbeit und auch Recherche und auch viele Gespräche, wo man gebraucht hat. Aber wie du richtig gesagt hast, gerade das ganze Thema, einen Tennisschläger herzustellen. Es gibt verschiedene Materialkompositionen, die man benutzen kann. Es gibt verschiedene Formen oder man will ja sich auch eine eigene Form sich entwickeln, die wahrscheinlich am besten passt. Es gibt verschiedene Seitenbilder, die man berücksichtigen muss. Also es gibt eine Vielzahl an Aspekten, wo wir sehr, sehr viel getestet haben, sehr, sehr viel Samples produzieren mussten, was natürlich einfach ein großer, ja, Zeitaufwand war. Aber wir sind doch der Überzeugung gekommen, dass sich's gelohnt hat, dass wir jetzt, sagen wir mal, ab letztem Jahr November wirklich aktiv ja, dabei sind. Ja, wo wir sagen, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden mit der bestmöglichsten Qualität und ja, sind jetzt bereit.
Ja, lass uns mal bei dem Thema Parameter vielleicht einsteigen, weil viele von den Hörern jetzt auch interessieren sich da vielleicht am meisten für, weil sich viele Hobbyspieler, aber auch überraschend viele Turnierspieler, eigentlich relativ wenig mit diesen ganzen Parametern auskennen. Also die meisten wissen dann noch Bescheid über Gewicht und Schlägerkopfgröße vielleicht. Und je detaillierter das dann wird, Balancepunkt, Swingweight und so weiter, da wird es schon kompliziert, da kennen sich viele nicht mehr aus. Die meisten im Tennis holen sich dann entweder einen Testschläger irgendwo in ihrem regionalen Sportgeschäft, wo sie meistens eine schlechte Beratung haben. Oder beim Online-Handel, wo sie aber eigentlich auch dann auf sich selbst gestellt sind in der Auswahl. Und viele haben da auch eigentlich ein falsches Bewusstsein über das eine oder andere Parameter. Also vielleicht erklärst du mal die einzelnen Aspekte, welche Parameter es überhaupt gibt und welchen Einfluss auf das jeweilige Spiel haben, worauf die Leute vor allen Dingen achten sollten.
Sehr, sehr gerne, ja. Vielleicht sogar vorab so, du hast es ja schon angesprochen, wie macht man es aktuell? Man geht ins Sportgeschäft, leiht sich zwei, drei Schläger aus, die man vielleicht an unterschiedlichen Tagen bei unterschiedlichem Wetter mit unterschiedlichen Bespannungen und Bespannungshärten Seiten testet und hat so ein Gefühl von Objektivität, das aber eigentlich nicht gegeben ist. Und ich komme gleich bei den Parametern noch dazu, dass man oft gar nicht glaubt, dass wenn ein Parameter, also beispielsweise auch die Beseitigungshärte von einem Tennisschläger unterschiedlich ist, dass das einen unglaublichen Einfluss auf das Spielgefühl und auf den Rahmen haben kann oder auch einen falschen Einblick auf den Rahmen geben kann. Fangen wir mit dem Gewicht an, weil das ein Parameter, der sicherlich jedem Begriff ist und wo jeder auch drauf achtet, wenn er einen Tennisschläger kauft. Da geht schon generell los, dass bei den meisten Tennisschlägern und im Industriestandard ein sehr, sehr hoher Toleranzbereich ist. Das heißt, da redet man zum Teil bis zu plus minus 8, 9 Gramm pro Tennisschläger. Das bedeutet, dass wenn ein Tennisschläger mit 300 Gramm ausgewiesen ist, kann er aber zwischen 292 Gramm und 308 Gramm liegen, was dann doch schon Welten sind und vielleicht auch der Grund ist, warum der eine oder andere Spieler, wenn er zwei oder drei Schläge hat, sich mit dem einen vielleicht ein bisschen wohler fühlt wie mit dem anderen, wo wir auch früher gedacht haben, ah, das ist einfach so ein subjektives Bild von einem selber. Nee, das ist höchstwahrscheinlich sogar mit harten Fakten belegt, weil einfach aufgrund von der Standardtoleranz, die aktuell am Markt verfügbar sind, ja, einhergehen. Aber jetzt, wie gesagt, nochmal auf den Aspekt Gewicht generell einzugehen. Man muss ein bisschen mit dem Mythos aufhören, dass man kennt, Männer müssen immer mehr wie 300 Gramm Schläger spielen, Frauen tendenziell eher um die 280 Gramm, damit man damit klarkommt. Damit wollen wir eigentlich so ein bisschen aufräumen. Zum einen, es gibt Dissertationen, speziell was das Gewicht anbelangt, wo der Schläger dann negative Auswirkungen aufs Handgelenk, auf den Ellbogen, auf die Schulter hat. Das heißt, tendenziell spielen Spieler sehr häufig viel zu schwere Schläger. Sie haben oft, das Gewicht wird oft direkt mit Power verbunden, aber das ist eigentlich falsch. Du kriegst den Parameter Power von einem Tennisschläger, also wie schnell du den Ball beschleunigen kannst, oft durch andere Einflussfaktoren raus. Das heißt, was auch unser Ergebnis in den meisten Fittings ist, dass Leute sich mit leichteren Schlägern eigentlich deutlich wohler fühlen, hat den Vorteil, dass es, wie gesagt, einmal nicht so belastend ist für Handgelenk, Schulter, Ellbogen. Und zum Zweiten, aufgrund von anderen Parametern, wenn man die miteinander verknüpft, ich trotzdem genug Schlagpower, aber auch Schlagtiefe oder auch Spin in den Ball reinbekomme. Ein zweiter wichtiger Parameter, der für uns gefühlt komplett unterschätzt wird, ist die Länge von einem Tennisschläger. Also ich sag mal, gefühlt 99% von allen Tennisschlägern, die die Leute spielen, ist 68,5 cm lang. Und ja, es ist einfach so. Und das wird auch oft gar nicht in Frage gestellt. Ich hab's, oder wir haben es früher, wo wir gespielt haben, auch gar nicht in Frage gestellt. Und haben es einfach als gegeben angenommen. Und sehr, sehr spannend ist es, dass ein halben Zentimeter längerer Schläger oder sogar ein Zentimeter längeren Schläger einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel haben kann. Das heißt, ich kann dort ja deutlich mehr Länge generieren. Ich kann mehr Power aus dem Schlag rausholen, mehr Schlagtiefe holen und kann beispielsweise, wenn man das wieder mit dem Parameter Gewicht verknüpft, ein tendenziell geringeres Gesamtgewicht durch die Länge von einem Schläger ausgleichen. Und was zum Beispiel auch sehr, sehr spannend war bei den On-Court-Fittings, dass Leute, die das erste Mal in ihrem Leben mit einem längeren Schläger gespielt haben, im Blindtest wie im Halbblindtest, sich von Anfang an wohler damit gefühlt haben. Also es war wirklich auch so eine Erkenntnis für uns, wo wir gesagt haben, okay, super spannender Parameter. wo, glaube ich, ganz, ganz vielen Spielern helfen kann. Nicht allen, aber vielen. Man muss natürlich sagen, umso länger der Schläger ist, ist es von der Agilität, also von der Beweglichkeit, ein bisschen anders vom Timing her. Das heißt, Spieler, die eine relativ klare und saubere oder auch kleinere Ausholbewegung haben, können oft davon profitieren. Oder auch Spieler, die einfach vom Körper her sehr, sehr groß sind, lange Arme haben. Ich muss da spontan an dich denken. ja, würden, glaube ich, sehr, sehr stark davon profitieren. Ein dritter Parameter, den viele Leute kennen, ist dieser Balance Point, der aus, ja, vielleicht auch aus meiner persönlichen Sicht oder eigentlich aus unserer Sicht oft extrem überschätzt wird, auch von der Aussagekraft her. Der Balance Point sagt ja eigentlich aus oder soll eigentlich aussagen, ist der Schläger eher grifflastig, ist der Schläger eher kopflastig oder ist er ausgeglichen? Aber das Spannende ist, dass mein Schläger einen relativ tiefen Balance Point haben kann, theoretisch, also dass er vom Balance Point her eher grifflastig ist und dennoch ein hohes Schwunggewicht haben kann. Also Schwunggewicht bedeutet, wie viel Power kriege ich wirklich aus meinem Schlägerkopf heraus? Das liegt einfach daran, dass Gewicht, das relativ tief im Griff drin ist, keinen Einfluss auf das Schwunggewicht hat, aber halt im Umkehrschluss auf den Balance Point. Deswegen sind wie es wird zwar sehr, sehr häufig angegeben bei den Herstellern, diesen Balance Point, weil es auch sehr einfach zu messen ist, aber ist er aus unserer Sicht eigentlich so mit am unaussagekräftigsten. Das heißt, wir arbeiten hier gerne mit der Angabe vom Schwunggewicht, um zu sagen, ist er eher kopflastig, kriege ich viel, viel Spin raus oder ist er eher ausgeglichen oder grifflastig?
Das ist beim Schwunggewicht hake ich kurz ein, weil das vielleicht jetzt auch so der wichtigste Aspekt ist, der ja für eure Bewertung eine große Rolle spielt eigentlich in der Auswahl des Schlägers. Aber das ist eigentlich der Punkt, der vom Hersteller immer nicht angegeben wird, den der normale Kunde auch über seinen eigenen Schläger eigentlich nie rausfindet.
Richtig, ja.
Also es wird kann eigentlich nur maschinell getestet werden. Kann sich jeder praktisch irgendwo eine Stelle suchen, wo man das messen kann, aber ansonsten hat man eigentlich keine Möglichkeit, dieses Schwunggewicht für sich selbst herauszufinden, ne?
Richtig, genau. Also man braucht da dafür extra eine sogenannte Schwunggewichtsmaschine. Da spanne ich den Schläger entsprechend ein und pendel ihn sozusagen aus. Und das ist natürlich, ja, ich sag mal, selbst die meisten Tennisfachgeschäfte haben sowas nicht. Also ich kenne eigentlich kein Fachgeschäft, das hat aktuell. Und es ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden, das zu testen. Da ist natürlich immer einfacher, über den Balanceboard, über so ein Balanceboard, den Kipppunkt von einem Tennisschläger auszurechnen. Balanceboard hört sich so ein bisschen zu hochgestochen an. Am Ende ist es einfach nur, ja, irgendeine Befestigung, wo ich den Schläger an einem Meter entlang fahre und messe, ab welchem Punkt kippt der Schläger Richtung Kopf. Genau. Genau, das ist sicherlich immer auch der Grund, weshalb es oft nicht angegeben wird oder fast gar nicht angegeben wird, obwohl es eigentlich so ein aussagekräftiger Parameter ist. Und das ist auch das, wo die Leute, die Spieler, die jetzt mit uns das Fitting gemacht haben, auch mit am interessiertesten sind und auch die meisten Fragen haben, was das denn ist und was es für eine Aussage hat. Und ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr, sehr spannender Parameter, den man leider nicht so ganz auf dem Schirm hat. Das heißt prinzipiell Swing Weight for Balance Point, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und es ist deutlich aussagekräftiger. Das heißt,
Okay.
umso höher der das Schwunggewicht von einem Tennisschläger ist, umso mehr Power kriege ich quasi oder auch Spin kriege ich am Ende aus dem Schläger raus, weil er einfach entsprechend kopflastiger ist. Hat aber im Umkehrschluss, ähnlich wie bei der Schlägerlänge, das Thema Agilität. Das heißt, wenn ich eine sehr komplexe Ausholbewegung habe, kann zu viel Schwunggewicht ja auch ein bisschen Probleme vom Timing her verursachen. Das ist so eigentlich so ein klassischer Schläger für die Sandplatzwühler, die immer 2 Meter hinter der Grundlinie stehen und einfach 3 Stunden durchrennen und versuchen mit viel Topspin, mit einer hohen Flugkurve, mit einer hohen Schlagtiefe zu arbeiten. Wären beispielsweise Leute, die eher aggressiv spielen, wo sich vielleicht auf Teppich ein bisschen wohler fühlen, wo auch mal ans Netz gehen, Surf and Volley spielen oder eher gerade Schläge haben, wo sich dann zum Beispiel eher mit einem ausgeglichenen Schläger gegebenenfalls wohler fühlen oder vielleicht sogar mit einem grifflastigen, damit ich nochmal ein bisschen mehr Touch haben kann.
Ja.
Sind jetzt
Vielleicht.
natürlich viele Werte, ich hoffe, dass.
Ja. Ja, die Parameter vielleicht Schlägerkopfgröße, Rahmenbreite, Beseitungsbild. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was die für Auswirkungen haben, worauf man da achten muss.
Sehr gerne. Fangen wir mal beim Beseitungsbild an. Da gibt es ja verschiedene Firmen. Ich sag mal 18-20er Beseitungsbild, das ist ein relativ enges Beseitungsbild, 16-19er. Ich glaube, von der Statistik her spielen so circa 30% 18-20er Beseitungsbild, 30, 40% spielen 16-19er Beseitungsbild. Also das heißt, das Verhältnis von Quer- zu Längsseiten in einem Tennisschläger. Generell kann man sagen, umso weiter das Beseitungsbild ist, umso mehr Spin kann ich dem Ball geben, gegebenenfalls aber auf Verlust von Kontrolle. Umso enger das Beseitungsbild ist, umso mehr Kontrolle habe ich über den Ball. Allerdings kann ich da vielleicht nicht zu viel Spin oder auch Schlaghöhe bekommen. Das sind so, sagen wir mal, die Grundaspekte. Wenn wir jetzt direkt rübergehen zur Bespannungshärte, das ist ja auch immer so ein, ja, wo jeder so seine eigene Philosophie wahrscheinlich drüber hat, gibt es ja verschiedenste Sachen. Also wenn man, ich glaube, das Gefährlichste ist, wenn man sich hier an den Profis, an den Topspielern orientiert, die ja oft sehr mit Extremwerten arbeiten. Da geht es ja von einer ganz weichen Bespannung, von 17 Kilo bis zu ganz harten Bespannungen. Ich glaube, Berrettini spielt mit 28 oder 29 Kilo Beseitungshärte. Wo ich so als generelle Aussage treffen will, geht weg von den Extremwerten, bleibt wirklich in der mittleren Range. Für 80%, 85% der Spieler, gerade auch Hobbyspieler oder Leute, die jetzt ein, zwei Mal spielen oder vielleicht auch ambitioniertere Hobbyspieler, machen da oft ein größeres, machen da oft mehr kaputt, wie sie eigentlich gewinnen können. Also in den meisten Fällen ist es so, dass wir auf Sand eine Beseitungshärte zwischen 22 und 25 Kilo empfehlen. Im Winter, wenn Leute viel in der Halle spielen, oder generell auf einem Belag spielen, der ein bisschen schneller ist, gehen wir tendenziell meistens ein bisschen hoch mit der Bespannungshärte. Das heißt 23, 24 bis 26 Kilo. Was ist da der Unterschied? Umso weicher der Schläger bespannt ist, umso mehr habe ich diesen sogenannten Trampolineffekt. Sag mal, das Wort hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das heißt, ich kriege noch mal ein bisschen mehr Power aus dem Schläger heraus. Auch eine etwas, ja, wieder das Thema Schlagtiefe und auch Höhe aus dem Schläger. Allerdings meistens ist es mit Verlust von Kontrolle verbunden. Sprich, wenn ich auf Sand, auf langsamem Boden spiele und ich eher vielleicht ein defensiverer Spieler bin, heißt das ja meistens, dass ich relativ viel Zeit habe und kann mich auf den kommenden Schlag vorbereiten. Und dann komme ich wahrscheinlich besser mit einem relativ weicheren Beseitungsbild klar, einfach weil ich die Zeit habe, mich zu konzentrieren, den Ball auch optimal zu treffen. Auch wenn der sogenannte Sweet Spot, also der optimale Bereich von einem Tennisschläger, wo ich den Ball treffen sollte, den zu erwischen. Währenddessen es auf schnellem Belag, also ganz klassisch Teppich, ist ja in Deutschland auch sehr verbreitet, aufgrund der Schnell, ich auf den Ball nicht immer ganz optimal treffen kann und mit einem etwas härteren Beseitungsbild vergrößere ich auch den Sweet Spot von einem Schläger und kann dadurch auch ein bisschen variieren. Gleichzeitig eben das Thema Kontrolle und ja, kann ich da ein bisschen mehr Kontrolle aus den Schlägen herausholen. Was hatten wir noch? Das Thema Material von einem Tennisschläger. Also aus welchem Material ist eigentlich generell der Tennisschläger gemacht? Also da gibt es auch riesen Unterschiede. Also ich sag mal, wenn ich jetzt aus einem klassischen Discounterschläger für 60, 70 Euro einen Schläger hole, kann man davon ausgehen, dass es relativ, ja, sag mal, günstigeres Material ist, das jetzt vielleicht eher für den Spieler, der jetzt vielleicht einmal im Jahr auf dem Platz steht und sagt, ich will da jetzt nicht viel Geld ausgeben für einen Tennisschläger, ich will einfach mal ab und zu mal einen Ball schlagen. Dann ich sage, okay, nimm den Schläger, das passt vollkommen für dich. Für alle Leute, die wirklich ein bisschen intensiver spielen, also oder regelmäßig Tennis spielen, vielleicht auch mal früher ein bisschen mehr gespielt haben, Mädenrunde spielen, kann ich da einfach nur davon abraten, aus verschiedenen Gründen. Das Material hat Einfluss. Das heißt, wenn der Ball den Schläger trifft, kommen ja extreme Kräfte, die auf den Rahmen sich einwirken. Und umso qualitativ hochwertiger des Materials kann auch entsprechend diese Vibration gedämpft werden. Das heißt, es ist nicht so belastend für einen Arm wie jetzt bei einem Schläger, der vielleicht mit einer etwas geringeren Qualität produziert wurde oder die Basis davon ist. Also ohne, dass ich jetzt zu tief in die Materialwissenschaft reingehen will, was wir jetzt halt für uns haben, wir benutzen beispielsweise so das hochwertigste, die hochwertigste Carbonfaser, die der aktuelle Markt verfügbar ist, um einfach dieses, ja, einmal diese Vibrationen, die entstehen, die Kräfte, die entstehen, so gut es geht abzufangen. Und zum Zweiten, durch das Material habe ich auch die Möglichkeit, den Sweet Spot, also diesen optimalen Treffbereich von dem Schläger zu erhöhen. Das heißt, umso instabiler der Rahmen ist, umso kleiner ist der optimale Treffpunkt, wo ich den Ball mit dem Schläger treffen kann. Und umso besser die Qualität ist, umso mehr verzeiht auch der entsprechende Rahmen.
Also die Qualität der Materialien hat dann auch einen Einfluss auf die Materialermüdung, ne? Weil es ist
Richtig, genau.
ja, es gibt ja Spieler, die durchaus so, weil sie an ihrem Schlägermodell hängen, den 20, 25 Jahre lang spielen,
Richtig, ja.
ohne da eigentlich dran zu denken, dass es da auch nur aufgrund des Spielens und aber auch mit jedem Beseitigungsvorgang eigentlich immer einen negativen Einfluss auf die Materialermüdung hat. Also, weiß nicht, ich habe mal irgendwo gelesen, Steffi Graf hat früher irgendwie 50 Rahmen ungefähr im Jahr gehabt und durchgespielt. Das wird wahrscheinlich heute bei den Top-Spielern auch nicht viel anders aussehen. Also da muss man auch drauf achten, so sehr man an seinem Schläger hängt. der spielt sich dann ab, man merkt es gar nicht so, weil
Richtig,
man
ja.
natürlich nur seine eigene Keule in der Hand hat, aber sollte dann vielleicht hier und da doch mal ein vergleichbares, neueres Modell testen, um wieder zu merken, wie es sich eigentlich anfühlt, mit frischem Material zu spielen.
Absolut, ja. Es ist halt so ein schleichender Prozess, wie du es gerade eben richtig beschrieben hast, dass man oft gar nicht mitbekommt. Und auch aus mehreren Aspekten. Einmal sicherlich von der Performance auf dem Platz her oder die Performance auch vom Schläger, aber auch das Thema Verletzungsanfälligkeit. Das heißt, wenn das Material von einem Schläger, ich sag mal, wenn man regelmäßig spielt, nach drei Jahren ist eigentlich im Schnitt, sage ich jetzt mal, der Schläger durch vom Rahmen her. Und wenn man noch mehr spielt, oder wirklich vielleicht auch intensiv, viele Turniere spielt, zwei, dreimal die Woche trainiert, kann man sich sogar überlegen, ob man vielleicht sogar alle zwei, drei Jahre oder alle 2 Jahre, sich mal Gedanken macht, ob man vielleicht doch nochmal einen neuen Rahmen sich zulegt. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel Rahmen habe ich denn generell und wie viel bespiele ich den Ball. Eben diese Carbonfasern, die verbaut sind, also jetzt am Beispiel von Carbon, die können auch, ich sag mal, brechen mit der Zeit. Und das hatte natürlich auch wieder Auswirkungen einmal aufs Spielverhalten, das ich vielleicht im schleichenden Prozess nicht merke, aber eben auch auf den Arm. Und viele Leute, die jetzt, ich spiele jetzt aktiv Herren 30 und ich merke auch schon, wie bei mir in der Mannschaft überall die Wehwehchen zunehmen. Und es ist dann spannend, dass die Leute sagen, ha, mir tut der Arm weh, aber ich spiele seit 20 Jahren die gleiche Keule. Kann es auch daran liegen. Und
Ja.
es hat aber oft auch einen Grund, warum die Leute halt immer noch den Schläger spielen. Warum? Weil, wie hat man früher einen Schläger ausgewählt? Ich habe vom Trainer vielleicht eine Empfehlung bekommen oder mein Teamkamerad hat ihn mir empfohlen oder ich finde ihn einfach cool vom Design, weil mein Idol das spielt. Und dann hat man sich irgendwann mal an den Schläger gewöhnt. Dann kommen zwar neue Modelle raus, die sich aber leider dann irgendwie von den Spezifikationen her unterscheiden. Und weil man sich dann natürlich, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, will man sich natürlich jetzt nicht auf den neuen Schläger anpassen. Deswegen spielt man den alten noch ewig lang. Und das war auch so ein bisschen unser Ansatz, wo wir gesagt haben, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, dass ich mich eigentlich immer dem Tennisschläger anpassen muss. Eigentlich sollte es doch so sein, dass der Tennisschläger sich dem Spieler anpasst. Sprich, wenn ich jetzt 3 Jahre mit einem Schläger spiele und der ist jetzt einfach vom Rahmen her durch, einfach aufgrund von der Dauerbelastung her, muss ich doch die Möglichkeit haben, wenn mir die Konfiguration gefallen hat, exakt so einen Schläger nochmal zu bekommen von den Werten her, also von Länge, Gewicht, Schwunggewicht, Beseitungsbild etc. pp. Und das ist sicherlich, wie, um auf deine Frage zurückzukommen, auch der Grund, weshalb viele Leute halt einfach ihren alten Schlägern treu bleiben, weil einfach die Alternativen auf dem Markt oft gar nicht da sind.
Ja. Ja, die wildeste Kombination ich hatte mal irgendeinen Senior, der hat einen Crane-Schläger von Aldi gespielt. So ein totales Leichtgewicht
Ja.
mit riesigem Schlägerkopfgröße und dazu aber eine Naturdarmsaite. Also es gibt da hat die Seite Vielfaches vom Schläger gekostet wahrscheinlich. Also ja, es gibt die verrücktesten Kombinationen. Aber Schlägerkopfgröße und Rahmenhöhe, vielleicht nur die beiden Aspekte, kann man das so sagen, je größer der Schläger, desto mehr Power und Komfort gibt sozusagen. Und je kleiner der Schlägerkopf wird, desto mehr Kontrolle habe ich, aber habe auch einen Verlust an Geschwindigkeit. Und ist es bei der Rahmenhöhe oder Rahmenbreite dann genauso, dass wenn der Rahmen schmaler ist, gibt es mehr Kontrolle und bei einem breiteren Rahmen gibt es mehr Spin und Geschwindigkeit, oder gibt es da noch andere Sachen, auf die man achten muss bei den beiden Parametern?
Du hast jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst. Ich fange jetzt mal mit der Kopfgröße an. Also es ist ungefähr eigentlich genauso, wie du es gerade eben beschrieben hast. Umso kleiner der Kopf ist, umso mehr Kontrolle habe ich über den Ball. Ich würde sogar eher mit Komfort beschreiben, weil es ist vielleicht auch ein bisschen persönlich, weil es mir einfach auch sehr, sehr gut taugt. Ja, finde ich einfach angenehm, Kontrolle zu haben. Während eben diese großen Köpfe vielleicht mehr Power generieren, mehr Spinne generieren können, aber wie gesagt, auf Kosten meistens von Kontrolle. Generell tendieren wir so, dass wir meistens eher einen kleineren Kopf empfehlen. Warum? Weil wir sagen, wir holen da das Beste aus dem kleinen Kopf raus und das ist zum Beispiel die Kontrolle. Vielleicht können wir nicht so viel Speed generieren, aber das kriegen wir beispielsweise durch den Parameter Länge oder Schwunggewicht wieder raus. Das heißt, wir verknüpfen sozusagen die Parameter optimal miteinander, um jeweils die besten Eigenschaften von den Parametern ja, zusammenzuführen. Ähnlich ist es jetzt beispielsweise, du hast die Dicke von einem Schläger angesprochen. Also klassisch Barbolat oder Yonex, die eher ein bisschen dickeren Rahmen haben, im Vergleich jetzt zu einem klassischen Wilson oder einem Hedgeschläger. Es ist oft ein Spiel Gefühle. Also da rede ich jetzt auch zum Beispiel von Agilität. Wenn jemand zum Beispiel eine sehr ausgefallene Ausholbewegung hat, spürt man das natürlich schon, ob ich einen dicken oder einen etwas dünneren Rahmen habe. Aber ich glaube auch, das ist sehr, sehr viel Gewöhnungssache. Wenn ich natürlich jetzt seit 20 Jahren mit einem sehr dicken Rahmen spiele und auf einmal einen etwas dünneren Rahmen in der Hand habe, habe ich vielleicht vom Gefühl, von der Ausholbewegung, ja, leichte Unterschiede. Ich da aber der Meinung bin, da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell dran. Du hast angesprochen, dass ich beispielsweise mit einem dickeren vielleicht mehr Schwunggewicht generieren kann, also mehr Spin, mehr Flughöhe, mehr Schlagtiefe. Dem würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich sage, auch mit einem dünnen Rahmen, also ich sag mal eher einem tendenziell, ich sag mal eher sportlicheren Rahmen, kann ich aufgrund von, wenn ich die Gewichtsverteilung sehr stark oben in den Kopf reinmache, also wieder das Thema Schwunggewicht erhöhen, kann ich dadurch trotzdem genügend Power und Spin aus dem Schläger rausholen, wie jetzt bei einem, ja, mit einem dickeren Rahmen, weil das ist am Ende nicht das, was das Ausschlaggebende ist. Also ich kann einen dicken Rahmen haben, aber trotzdem einen sehr grifflastigen Schläger am Ende spielen. Und generell hast du eigentlich mit einem dünneren Rahmen aus unserer Sicht meistens auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, einfach aufgrund wenn du zum Beispiel eine sehr komplexe oder verschachtelte Ausholbewegung hast, tust du dir da meistens immer ein bisschen leichter mit einem dünneren Rahmen wie mit einem dicken Rahmen.
Okay, dann haben wir jetzt ganz schön viele Aspekte durch. Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Thema Beseitung, weil viele Leute finden dann vielleicht den passenden Schläger, der für sie gut geeignet ist, und spielen dann aber 3 Jahre lang die gleiche Saite und lassen den nicht einmal neu beseiten. Was sind da eure allgemeinen Tipps? Wie oft soll er wechseln? Worauf sollte er da genau achten? Weil das ist vielleicht immer der große Aspekt, dass sich viele mit dem Schläger groß auseinandersetzen und dann
Ja.
bei der Seite eigentlich überhaupt nichts beachten.
Die Naturnahmenseite dann benutzen. Ja. ja, ich sehe, wie bei vielen Sachen, da gibt es jetzt sicherlich nicht diese eine Regel. Aber für uns haben wir es so definiert und auch von den Erfahrungen, die man jetzt so selber über die letzten 20, 30 Jahre gesammelt hat. Und da bin ich auch auf deine Meinung gleich mal gespannt, was du dazu sagst. Hängt ein bisschen am Spielertyp zusammen, wie viel spiele ich, wie intensiv spiele ich. Ich fange jetzt mal einfach mit mir an, weil da kenne ich es einfach. Bei mir reißt die Seite ja relativ ja alle 3, 3,5 Stunden. Sprich, ich habe 3 identische Rackets, die ich alle exakt gleich bespanne. Und da sie mir aber sehr, sehr schnell reißen, spiele ich immer einen Schläger komplett runter. Es gibt aber viele Leute, die jetzt sich einen Schläger bespannen und der jetzt vielleicht nur alle 4, 5, 6 Monate reißt. Da würde ich zum Beispiel, oder vielleicht sogar erst nach einem Jahr, da würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn man 2 Schläger hat oder mehr Schläger hat, die vielleicht wirklich parallel zu bespielen, weil sonst ist die Gefahr sehr groß, dass wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang mit dem einen Schläger spiele, er mir dann im Match auf einmal reißt und ich dann den zweiten Schläger nehme, der auf einmal komplett neu bespannt ist und der jetzt wahrscheinlich über die Zeit 3, 4, 5 Kilo Beseitigungshärte Unterschied hat, weil umso länger ich einen Schläger spiele, umso geringer wird dann ja auch die Beseitigungsstärke. Brauche ich wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde, um wieder mit dem Schläger klarzukommen. Also Empfehlung, wenn die Saite häufiger reißt, kann ich wahrscheinlich den Schläger nacheinander, die verschiedenen Schläger nacheinander spielen, also weil die Bespannungen dann immer noch identisch sind. Wenn ich eher der Spielertyp bin, wo die Saite sehr selten reißt oder eher im halben Dreivierteljahr, würde ich sagen, spiel die Schläger ausgeglichen und lass sie aber trotzdem in regelmäßigen Abständen bespannen. Also beispielsweise nach einem Dreivierteljahr, einfach damit du ja einfach immer die gleiche Bespannungshärte hast. Und generell bei Leuten, wo jetzt der Schläger gar nicht reißt, ist es zum Beispiel oft so bei Leuten, die jetzt noch ja, vielleicht eher gerade spielen, vielleicht nicht so viele Turniere spielen, sondern eher hobbymäßig ein, zweimal die Woche, wo der Schläger eigentlich nie reißt. Da empfehle ich aber auch eigentlich den Schläger, wenn es irgendwie auch finanziell geht, ist ja auch immer eine finanzielle Sache, ja, auch zumindest alle halbe Jahr zumindest zu bespannen. Ich sag mal zur Sommersaison hin und zur Wintersaison. Ja, dass man da einfach so das Beste aus dem Schläger dann auch wieder rausholen kann. Weil wir hatten es ja vorher auch schon, was hat die Saite oder die Bespannungshärte für einen Einfluss auf dein Spiel? Umso weicher die Saite wird, umso weniger Kontrolle habe ich. Und Leute, wo der Schläger nicht so oft reißt, die spielen wahrscheinlich nicht so oft, spielen vielleicht auch sehr, sehr gerade und wenn nach ein, zwei Jahren ist halt die Saite sowas von locker, sowas von Trampolin und da kriege ich halt den Ball nur sehr, sehr schwer unter Kontrolle. Deswegen selbst da vielleicht auch mal proaktiv alle halbe Jahr eine neue Saite drauf machen.
Okay. Gut, du hast vorhin das Schlägerfitting erwähnt von euch. Blindtest, Halbblindtest. Vielleicht gehen wir da jetzt zu über, dass du ein bisschen erklärst, was macht ihr da genau auf dem Platz mit dem Spieler? Was wird da genau ausprobiert? Und ja, ich darf sagen, ich bin ja schon in den Genuss dieses On-Court-Fittings gekommen bei dir. Durfte es schon machen, habe mich da auch sehr drauf gefreut. Ich stehe als Trainer auch jeden Tag auf dem Platz und habe auch schon den einen oder anderen Schläger gespielt und Testmodelle gehabt, dass ich da eigentlich denke, ich habe ein ganz gutes Gefühl, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass der ein oder andere Aspekt dann von mir völlig falsch erkannt wird wahrscheinlich. Und bei den meisten Sachen war ich auch eigentlich ganz gut, aber du hast
Stimmt.
vorhin nämlich schon das Thema Schlägerlänge ja erwähnt und das war ein Aspekt, an den ich überhaupt nicht gedacht hatte. Da habe ich überhaupt nicht drauf oder nicht mit gerechnet, dass da irgendein Schläger mit einer anderen Länge dabei sein könnte. Und ja, bei mir war es ja dann tatsächlich auch so, dass ich mit dem längeren Schläger besser klarkam, was ich vorher nie gedacht hatte, weil ich bin ja um die 2 Meter groß und dann denkt man immer, ja, ich habe eh lange Arme, bin ein großer Kerl, was soll ich jetzt noch mit einem zusätzlich längeren Schläger? Aber die Logik ist natürlich, im Verhältnis ist der längere Schläger bei mir dann natürlich so wie bei einem 1,80 Spieler, der normale Schläger.
Richtig.
Also vielleicht kommen wir da zu dem Thema Fitting, was ihr da genau mit den Leuten macht.
Sehr, sehr gerne. Ich muss nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht in zu großen Monolog falle, dann bitte unterbrech mich. Ja, ich sag mal, der Ansatz, wir hatten es ja vorher schon erwähnt, uns war es halt wichtig, vor allem das Versuchen, die Schlägerauswahl, diesen Fitting-Prozess so objektiv und datengetrieben wie möglich zu gestalten. Das eine ist, wie gesagt, online, aber das Beste ist sicherlich immer auf dem Platz, wo man wirklich die Schläger auch spielen kann. Wir orientieren uns da, wie gesagt, an anderen Sportarten und auch an der Wissenschaft, wie man das ja am objektivsten macht. Und du hast schon angesprochen, wir fangen mit einem Blindtest an. Das heißt, beziehungsweise ich muss noch einmal vorgreifen, bevor wir aufs Fitting gehen, führen wir immer ein Vorab-Telefonat, weil wir die Leute ja meistens oder zu 90% nicht kennen, mit denen wir dann das Fitting machen, wo wir so ein paar körperliche Eigenschaften, also wie groß ist jemand, ist er vom Körpertyp her eher schlank, eher kräftig, wie ist so das Techniklevel von demjenigen, was für eine LK spielt er, wie oft trainiert er, um einfach so ein Gefühl für den Schläger zu bekommen, für den Spieler zu bekommen. Wir fragen, was sind so deine Potenziale, was sind so deine Lieblingsschläge, mit welchem Schlag fühlst du dich am wohlsten? Aber hast du auch zum Beispiel körperliche Probleme, speziell jetzt bezogen auf den Arm, Handgelenk, Ellbogen? Und in diesem Vorabgespräch, wo wir die ganzen Daten aufnehmen, erklären wir jetzt auch so ein bisschen den Prozess, wie ich es jetzt auch erklären werde. Und zwar kommen wir denn da auf den Platz? Wir spielen uns erst warm mit dem Standardschläger, den du aktuell spielst. Und dann geht's los. Ich habe dann diverse Tennisschläger dabei. Es sind immer zwei oder drei Schläger, die komplett identisch zueinander sind, von den Parametern, bis auf einen Parameter, den wir testen. Also du hast jetzt vorher die Länge angesprochen, dann ist zum Beispiel, habe ich zwei Schläger dabei, der eine ist länger, der andere ist kürzer. Während aber das Gesamtgewicht beispielsweise das gleiche ist, das Schwunggewicht ist das gleiche, die Bespannung ist die gleiche, von der Härte, aber auch von der Seite her. In der ersten Runde sage ich dann nicht, was wir testen, deswegen auch Blindtest. Ich gebe dir quasi den ersten Schläger in die Hand. Wir spielen via Ballmaschine, spielst du 5, 6, 7 Mal Vorhand, x mal Rückhand. Dann gebe ich dir den zweiten Schläger in die Hand. Du machst das Gleiche nochmal. Und du gibst mir einfach dein Feedback. Wie hast du dich gefühlt? Mit welchem Schläger hast du dich wohler gefühlt? Und vielleicht kannst du mir sogar begründen, weshalb du dich mit dem Schläger wohler fühlst. So gehen wir die einzelnen Parameter dann entsprechend durch im Blindtest. Ich sage da sehr, sehr wenig dazu, weil ich einfach auch das objektive Bild und auch den Spieler nicht beeinflussen will. In der zweiten, wenn wir dann alle Parameter durchgetestet haben und ich die Ergebnisse aufgenommen habe, machen wir nochmal eine zweite Runde. Das ist so ein Halbblindtest, nennen wir das, wo wir zwar sagen, was für ein Parameter wir testen, aber ich sage dem Spieler immer noch nicht oder der Spielerin immer noch nicht, welcher Schläger jetzt quasi der längere oder der kürzere Schläger ist. Und so haben wir dann die Möglichkeit, die Ergebnisse vom Blind- und Halbblindtest gegenüberzustellen und dem Spieler hinterher eine optimale Konfiguration empfehlen zu können, was auf ihn, auf seinen Spielstil optimal wäre. Und der Vorteil eben bei uns ist, dass wenn der Spieler sagt, das hört sich schlüssig an, das macht definitiv Sinn, könnten wir den Schläger dann auch exakt so für den Spieler produzieren. Und ja, das heißt, jeder Schläger von uns ist dann auch ein Unikat. Deswegen auch so ein bisschen der Name MyRacket, weil jeder Schläger, den wir dann entsprechend dem Fitting machen, ist wirklich per Hand in unserer Werkstatt für den jeweiligen Spieler ausgelegt und getuned.
Also das ist eigentlich der Luxus, den sonst nur der Profispieler, der bei einer Schlägerfirma unter Vertrag ist, genießen darf, dass der Schläger extra für ihn zugeschnitten wird und dann auch produziert wird. Das ist eigentlich das, was jetzt jeder bei euch in Anspruch nehmen kann. Und ja, also das ist natürlich ein ganz neuer Aspekt, ne? Mit dem Fitting, ich kann das nur empfehlen. Also ich habe es ja selber genießen dürfen und es war wirklich interessant auch. Selbst wenn man das eine oder andere dann auch rausfindet oder merkt, was ist der Unterschied, war das Ergebnis dann trotzdem manchmal anders, als man eigentlich für sich selber im Vorfeld gedacht hätte, ne? Also schon, wenn man die normalen Testschläger so in der Hand hat, man sucht sich so seine Range, sage ich mal, aus, wo man
Ja.
denkt, das passt ungefähr für einen und dann sind die relativ ähnlich, egal von welcher Firma die dann sind. Aber man geht gar nicht so auf extrem andere Sachen und die man dann für sich selbst ausprobieren würde und merkt dann in diesem Fitting erst, oh, das hat aber einen riesen Einfluss auf das eigene Spiel und da hätte man früher gar nicht drüber nachgedacht. Also darum ist das Fitting an sich schon wirklich in manchen Aspekten so ein Augenöffner, ja.
Ja, richtig. Das war so, also schön, dass du das jetzt sagst und ich habe dich nicht bezahlt, dass du das sagst.
Ja.
Nee, es ist wirklich spannend, dass es ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber zumindest war es jetzt bisher so ein bisschen meine Erfahrung bei den Fittings, dass vor allem eher Männer dazu neigen, so die Meinung, die sie haben, eigentlich bis zum Ende zu vertreten und sagen, das ist mein Schläger, den spiele ich seit 20 Jahren, das ist die richtige Konfiguration. Und im normalen Gespräch wird man, auch wenn es vielleicht augenscheinlich ist, dass es nicht der optimale Schläger ist, würden die sich darauf nie einlassen. Und es war wirklich ganz, ganz spannend, dass Leute dann ja, dieses Fitting machen und merken, was jetzt so ein Zentimeter an einem Tennisschläger ausmachen kann.
Ja.
Oder dass ich mich auf einmal vom Gewicht her mit einem 280-Gramm-Schläger wohler gefühlt habe, wie jetzt mit dem 305, 310 Gramm Schläger, der jetzt eher meinem eigenen Schläger entspricht. Und ich im Plintest sage, mit dem kann ich ja gar nicht spielen. Und in dem Moment, wo man halt selber diese Erkenntnis gewinnt, merkt man eigentlich, okay, vielleicht habe ich irgendwie eine Blockade in meinem Kopf aufgebaut und muss das vielleicht wirklich mal neu denken. Und das ist eigentlich auch so das, was am meisten Spaß macht, wenn man sieht, wie so bei manchen Leuten so die Augen groß werden und merken, okay, da rattert es jetzt gerade im Kopf. Krass, da ist so ein bisschen die Scheiben eingebrochen. Und das ist wirklich ganz spannend. Und das hoffen wir natürlich auch dann generieren zu können, dass man halt einfach einen Erkenntnisgewinn macht. Ob man am Ende einen Schläger holt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber für jeden, der einfach der sagt, ich brauche einen neuen Schläger oder will einfach mal testen, ist den Schläger, wo ich spiele, eigentlich der richtige für mich. Es kann ja auch rauskommen, dass der Schläger, wo ich spiele, exakt passend ist. Ist es auf jeden Fall ein Erkenntnisgewinn. Und ja, das ist auch dann so das Ziel, wo hoffentlich die Leute, wenn sie rausgehen, sagen, okay, ich habe mal was Neues gemacht und es hat hoffentlich auch Spaß gemacht und vielleicht auch ein, zwei, ja, Erkenntnisse mitnehmen können.
Ja. Was ist jetzt eure Zielgruppe an Spielern? Vielleicht ist es nochmal wichtig zu erklären. Ihr seid ja jetzt noch ein junges Unternehmen am Anfang. Wendet ihr euch an alle möglichen Tennisspieler? Sagt ihr erstmal, wir haben einen Bereich an Schlägermodellen für Spielertyp XY. Wo soll da die Reise hingehen für euch?
Das ist eine gute Frage, weil da hatten wir am Anfang auch, wo wir ganz am Anfang von der Gründung waren oder vorab schon auch überlegt, ja, für wen ist das eigentlich passend und warum sollte das jemand machen? Sprechen wir da nur die Top-Spieler an? Und was sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat, ist eigentlich wirklich so, ich sag mal, Tennisspieler, Tennisspielerinnen ab so 16 oder wo ausgewachsen sind, bis ins hohe Alter, fast in jeder, ich sag mal, ob es der Topspieler ist oder auch der LK 17, 18 Spieler, der nur die Medenspiele spielt oder auch der LK 22, 23 Spieler. Jeder hat wirklich Vorteile. Wahrscheinlich aus verschiedenen Aspekten. Also wir haben beispielsweise wenn wir mit LK 1 Spielern oder auch Ranglistenspielern das Fitting gemacht haben, da ist so der Ansatz eher, ich will im Detail mein Spiel verbessern. Wie kriege ich vielleicht nochmal 10, 20 Zentimeter mehr Schlagtiefe rein? Wie kriege ich vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Kontrolle in einem expliziten Schlag, also dieses Thema Stärke, deine Stärken im Detail hin. Das heißt, das ist so der Ansatz bei den Top-Leuten. Top-Leuten hört sich jetzt falsch an, aber eher eben diese
Ja.
ambitionierten Spieler. Dann gibt es die Leute, ich sag mal, im mittleren LK-Bereich, die oft einfach mal eine Hilfestellung brauchen, einen Schläger auszuwählen. Jemand, der denen wirklich objektiv sagen kann, was ist für dich der passende Schläger? Und mit dem kannst du dann auch wirklich deine Performance in Genauigkeit, in Reproduktion deiner Schläge, wo dich da unterstützen kann. Aber gleichzeitig auch im Seniorenbereich. Wir haben sehr, sehr viele jetzt Kunden gehabt, die jetzt eher 50 plus sind. Und da ist so der Gesundheitsaspekt oft eine große Rolle, wo sie sagen, wie kriege ich vielleicht einen sehr armschonenden Schläger, der aber trotzdem mein Spiel bestmöglich unterstützt. Das heißt, eigentlich sprechen wir wirklich ganz, ganz viele Gruppen an, nahezu alle Gruppen an, aber aus unterschiedlichen Gründen, würde ich jetzt mal sagen. Das
Ja.
eine ist vielleicht der Gesundheitsaspekt mehr im Vordergrund, einmal ist der reine Performance-Aspekt im Vordergrund und einmal ist diese generelle Schlägerauswahl der Treiber der Entscheidung. Also, ja, also noch kann ich nicht eine kleine Zielgruppe ausmachen, sondern es ist wirklich eher relativ breit gestreuter.
Okay. Ja, ich hätte das jetzt auch so ein bisschen so erwartet, dass der Leistungsspieler kennt sich vielleicht mit der Theorie dann schon sehr gut aus. Aber ja, genießt jetzt praktisch diesen Nutzen, dass er auch wirklich dann den Schläger bei euch bekommen kann, den er schon immer haben wollte, aber nicht die Gelegenheit dazu hatte. Und der
Genau.
Hobbyspieler ja, hat den Nutzen bei euch, dass er überhaupt eine Aufklärung bekommt, ne? Wie wir jetzt heute auch im Podcast vielleicht den einen oder anderen da ein bisschen dahingehend aufklären, was überhaupt die Parameter bedeuten. Ist es dann eine große Hilfestellung einfach, weil diese Spieler meistens dann ja, allein gelassen sind.
Ja.
Der Verkäufer im Sportladen hat dann nicht so die Ahnung, kennt ja den Spieler auch gar nicht.
Richtig, genau, ja.
Und ja, darum ist es wahrscheinlich dann eine große Hilfestellung, überhaupt mal einen einigermaßen passenden Schläger für sich zu finden. Es kann ja jetzt nicht jeder bei euch vorbeischauen. Darum, du hast gesagt, ihr habt auch dieses Online-Fitting für jemanden, der irgendwo in Berlin wohnt, aber Ihr, um da drauf, ihr seid ja zweigeteilt sozusagen. Dein Kollege ist im Münchner Raum, du bist im Frankfurter Raum
Richtig, genau.
aktiv. Also es ist nicht für jeden die Möglichkeit, so einfach vielleicht dieses On-Court-Fitting zu machen, aber dafür habt ihr das Online-Fitting, beziehungsweise hat natürlich auch jeder, der da sehr motiviert ist, bestimmt die Gelegenheit, euch mal irgendwo zu besuchen. Oder ihr habt ja auch das eine oder andere Turnier, wo ihr euch präsentiert, wo man mal vorbeischauen kann und ihr werdet wachsen und größer werden. Aber ja, darum sei auf dieses Online-Fitting vielleicht auch nochmal hingewiesen, weil das ja auch trotzdem schon einen großen Einfluss haben kann, selbst wenn man nicht vor Ort mit euch auf dem Platz steht.
Richtig, genau. Es ist zumindest mal, ich glaube, die objektivste Möglichkeit, einen Schläger sich auszuwählen, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, auf den Platz zu gehen. Was man vielleicht da dazu noch sagen kann, wir bitten dort auch die Leute, vielleicht nochmal ein kurzes Video ganz simpel mit dem Handy aufzunehmen, per WhatsApp uns zukommen zu lassen oder wie es halt dem jeweiligen Spieler am besten ist, damit wir auch nochmal einen Eindruck bekommen können von den Grundschlägen, wie ist so die Bewegung, weil das doch auch einen großen Einfluss auf den Schläger haben kann. Und halt, wie gesagt, diese Vorabgespräche und dann der Fragebogen gibt, glaube ich, einen schönen Anreiz. Das Zweite ist, du hast es schon angesprochen, genau, wir machen so regelmäßige Fitting-Events. Also wie gesagt, ich bin im Rhein-Main-Gebiet sehr stark tätig, mein Kollege im Großraum München. Aber wir werden es jetzt versuchen, relativ weitflächig mit kooperierenden Vereinen oder auch mit Turnieren in regelmäßigen Abständen auch in den jeweiligen Nähen zu veranstalten. Und wenn jemand Interesse hat und mal fragen will, wo das nächste stattfindet, kann er gerne auch direkt auf uns zukommen. Genau.
Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu den Blitzfragen. Die Blitzfragen kannst du entweder aus Schlägerfabrikantensicht beantworten oder aus Tennisspielersicht. Bei dir
Okay.
trifft ja beides zu. Die eine oder andere Frage passt immer vielleicht besser zu dem einen oder die andere zum anderen Aspekt. Welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden?
Da ich keine Kinder habe, will ich mir natürlich jetzt nicht anmaßen, irgendwelchen Eltern Tipps zu geben. Ich kann jetzt dann eher aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, wie ich jetzt auch, oder ich bin ausgebildeter Tennistrainer auch und habe so das eine oder andere mitbekommen. Ja, nicht keine Helikoptereltern sein. Sei es, den Ausdruck kennen wir ja von der Schule, bitte auch nicht beim Tennis. Auch wenn das Kind sehr ambitioniert ist und sehr, sehr gut spielt und viel spielt, man sollte es nicht übertreiben, weil oft kommt dann irgendwann, verlieren die Kinder die Lust am Tennis und mit 15, 16 ist dann Schluss, anstatt dass man den Weg weitergeht. Ich glaube, das wäre ja schon ambitioniert sein, aber nicht übertreiben.
Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
Sich ein bisschen, wenn die Möglichkeit besteht, sich ein bisschen individueller vielleicht auf die Spieler einzulassen. Viele Trainer machen das wirklich schon hervorragend. Manche, ja, ziehen ihren Stiefel durch und ähnlich wie es beim Schläger ist, dass nicht jeder Schläger auf jeden Spieler passt, ist vielleicht nicht jede Übung, ist nicht jede Aussage, nicht jede Taktik für jeden Spieler immer das Richtige. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn Tennistrainer es schaffen, wirklich individuell auf die Bedürfnisse von einem Schüler einzugehen.
Das war ein guter Vergleich vom Schlägerfabrikanten. Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
Es ist ein bisschen ein platter Satz, aber ohne Fleiß kein Preis. Ich glaube, das ist in jedem Lebensbereich so. Ob es in der Schule ist, wenn ich gute Noten schreiben will, muss ich halt einfach, egal wie talentiert ich bin, muss ich halt mich hinsetzen und lernen. Und das ist beim Tennis eigentlich ähnlich. Talent ist sehr, sehr sicherlich wichtig, aber ich glaube, 90%, 95% ist einfach Arbeit und das bedeutet fokussieren, ob es beim Training ist, in der Vorbereitung ist, beim Aufwärmen. Bei der Einstellung, ich glaube, das ist so, ja, dranbleiben und sich vergegenwärtigen, dass man fokussiert ist, genau.
Okay. Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
Oh Gott, ich könnte jetzt irgendwie was Pseudo-Schlaues sagen, aber das letzte, was ich in der Hand hatte, wo ich bei meinen Eltern war, ein Buch von 1973 mit 1000 miese Tennistricks, fand ich sehr, sehr lustig. Ist noch so eine alte Zeichnung, wo der eine ein Gewehr hinterm Rücken hat und in der linken Hand den Tennisschläger. Ist jetzt vielleicht keine Fachlektüre, aber es war auf jeden Fall ganz lustig.
Miese Tennistricks, okay. Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor 10 Jahren gehabt?
Ich mache es mir einfach und beziehe es mal jetzt mal wieder aufs Schlägerbusiness. Und
Ja.
zwar, was für einen riesen Einfluss diese einzelnen Parameter von einem Schläger haben können. Also, dass wirklich 5 Gramm vom Schläger, 5, 10 Schwunggewichtspunkte oder wie gesagt die Länge so unglaublich viel ausmachen können und ich da früher das Bewusstsein gehabt hätte und solchen Sachen auch offener gegenüber gestanden wäre. Ich glaube, das wäre.
Ja, also wir rücken hier mit die Überlänge wieder in den Mittelpunkt. Ne? Das war eigentlich ist es so total aus diesem Schlägerbereich so ein bisschen verschwunden. Ich weiß nicht, früher Michael Chang hat ja immer Überlänge gespielt, da war das damals so der
Absolut.
Riesenhype. Andy Roddick hat Überlänge gespielt, das wussten schon nicht mehr so viele. Hatte vielleicht auch einen Einfluss darauf, dass er Aufschlagweltrekordler war. Also ja, das ist in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen aus dem Bewusstsein rausgekommen mit dieser Überlänge. Vielleicht passiert da wieder ein bisschen mehr.
Würde mich wahnsinnig freuen. Ich glaube, es ist auch wirklich einfach so der Einfachkeit geschuldet. Man hat sich gefühlt als von den großen Herstellern hat man sich halt irgendwie arrangiert auf diese 68,5 Zentimeter und ja, solange es halt niemand hinterfragt, wird es halt so bleiben. Es vereinfacht natürlich auch den Prozess. Also, sorry, ich wollte dich schon wieder auf
Ja,
die Länge zurück.
ja. Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Ach, das war ein Turnier in der Jugend, ja, ich hab gegen zwei Leute gewonnen, wo ich niemals gedacht hätte, ich kann gegen die gewinnen. Und das hat mich persönlich wahnsinnig gefreut. Das Zweite, was ich wirklich schön finde, dass das eher so ein generelles Momentum, würde ich sagen, so seit einem halben Jahr, einem Jahr, dass beispielsweise in Frankfurt sich Tennis wieder einen richtigen Boom widerfährt. Und für mich ist es einfach der schönste Sport der Welt und ich finde es einfach wirklich toll, dass das einfach wieder, ja, einfach die Wertschätzung bekommt langsam Stück für Stück, die ich dem Ganzen eben auch gebe.
Ja, es geht wieder voran, ne? Die Talsohle ist lange durchschritten jetzt.
Ich glaube.
Jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Frage für die Hörer, die sich jetzt für MyRacket interessieren und auch mal ein Fitting mit euch machen wollen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen?
Ganz klassisch über unsere Homepage my-racket.de findet man auch nochmal die ganzen Informationen. Ich habe jetzt natürlich jetzt viele Infos rausgehauen, da steht nochmal alles kompakt zusammen. Da sind auch unsere Kontaktdaten, da kann man uns gerne anschreiben, anrufen über WhatsApp oder Mail. Da kommt ihr immer direkt bei uns raus. Oder eben auch gerne über Instagram bei myracket-fitting, wo man einfach auch bisschen sieht, unsere neuen Schläger, die neuen Designs und ja, wo die neuesten Events stattfinden. Einfach einen Klick folgen und ihr seid auf dem Laufenden.
Sehr gut. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Haben wir irgendwas vergessen anzusprechen?
Vielleicht eins aus Eigeninteresse. Wir haben so einen kleinen YouTube-Kanal, wo wir mit kleinen Clips nochmal die einzelnen Parameter von einem Schläger in 30 Sekunden bis 1 Minute nochmal erklären, was ist Schwunggewicht, was ist Balance, was ist Gewicht und was hat es für eine Auswirkung für einen Schläger. Da kann der jeweilige Interessierte sich auch gerne einfach mal sich das nochmal anschauen, um das sich einfach nochmal zu vergegenwärtigen, was hat was für einen Einfluss. Und ansonsten, ja, will ich mich nochmal einfach bei dir bedanken für die Gelegenheit und für das tolle Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, meine Podcast-Premiere war jetzt nicht ganz so
Sehr gut. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Aufklärung heute leisten können, dass sich die Leute nicht nur mit Vorhand und Rückhand und Trainingshäufigkeit beschäftigen, sondern auch ein bisschen mehr auf ihr Material achten,
Ja.
weil viele sich damit auch nicht so auseinandersetzen. Und ja, jeder Aspekt im Tennis ist irgendwie wichtig und da gehört natürlich der Schläger und vor allem auch die Beseitung. Und Seiten bietet er ja auch an. Sollte alles dazugehören und
Stimmt.
darum hoffe ich, dass wir da ein bisschen heute mit zu beitragen konnten, dass sich jeder da ein bisschen mit beschäftigt und hat ja dann mit euch auch eine gute Anlaufstelle, um Fragen zu stellen und sich weiter zu informieren. Gut, dann danke ich dir auch ganz herzlich, dass du dabei warst und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit MyRacket und werde das verfolgen.
Christoph, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Dankeschön.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.